SR Info. Bilanz am Abend.
Die alte ist auch die neue Kommissionspräsidentin. Die Wiederwahl von Ursula von der Leyen ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über Widerstand gegen eine Wasserstoffpipeline im Saarland. Und wir schauen mal etwas genauer auf die Fabelleistungen bei der Tour de France. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Ja, eigentlich müsste es reichen, aber man weiß es nicht so genau. Es könnte auch knapp werden für Ursula von der Leyen. So hieß es im Vorfeld. Nun ist sie als Präsidentin der EU-Kommission wiedergewählt und das Ergebnis klingt erstmal gar nicht so knapp. 401 Stimmen konnte die CDU-Politikerin auf sich vereinen, 361 hätten gereicht. Damit bleibt Ursula von der Leyen an der Spitze der Behörde, die Gesetze für die EU auf den Weg bringt und deren Einhaltung kontrolliert. Am Vormittag hatte sie nochmal mit einer programmatischen und kämpferischen Rede für sich geworben. Offenbar mit Erfolg. Andreas Meyer-Feist berichtet aus Straßburg.
Ursula von der Leyen nach der Wahl. Sie strahlt und lacht und wirkt sehr erleichtert.
You can imagine, this is a very emotional and special moment for me now.
Es war eine Zitterpartie. Am Ende waren viele Grüne dabei, die ihr über die nötige Hürde der absoluten Mehrheit geholfen haben. Nicht aber die Brüder Italiens rund um Italiens Regierungschefin Meloni aus der rechten EKR-Fraktion. Am Ende hat es gereicht.
I cannot begin without expressing how much I am grateful for the trust and the confidence of the majority of the European Parliament.
Sie sei sehr dankbar für das Vertrauen, erklärte sie nach der geheimen Wahl. Hinterher wurde aber doch deutlich, wem sie die Wiederwahl zu verdanken hat. Die EVP, zu der auch die Unionsparteien gehören, bringt es auf 188 Stimmen und das hätte nicht gereicht. Keine einfache Ausgangslage also, warnte Daniel Caspari, CDU, vor der Wahl.
Wir können nicht um jeden Preis auf die Unterstützung von Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen bauen.
Kurz vor der Wahl ein letzter Appell von Manfred Weber, CSU, der die EVP-Fraktion anführt.
If you want to defend democracy, vote today for Ursula von der Leyen.
Aber dann entspannte sich die Lage nach ihrer letzten Bewerbungsrede am Vormittag. Der SPD-Politiker René Repasi versicherte im Namen seiner Fraktion.
Frau von der Leyen, wir von der S&D, wir reichen Ihnen die Hand, um mit uns zusammen die Gegner Europas rechts der EVP zu bekämpfen, und zwar durch eine Politik gegen die Ungleichheit.
Auch viele Grüne gaben Ursula von der Leyen ihre Stimme. Zuvor hatte sie sich für die Klimaziele der EU stark gemacht. Unter anderem eine 90-prozentige CO2-Verminderung bis zum Jahr 2045 angekündigt. Und einen EU-Kommissar für Wohnungsbau soll es geben. Pluspunkte für den Grünen Rasmus Andresen.
Für viele Menschen wird das Leben in der EU immer teurer und es muss auch politische Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Menschen auch in sozialer Sicherheit leben können.
Agnes Strack-Zimmermann von der FDP erklärte, die Parlamentarier ihrer Partei hätten Ursula von der Leyen nicht gewählt. Begründung, sie habe sich respektlos verhalten und nicht auf einen Fragenkatalog reagiert, der ihr von der FDP zugeschickt worden sei. Zuletzt soll es noch Versuche der EVP gegeben haben, die deutschen Liberalen umzustimmen. Liberale anderer Länder haben Ursula von der Leyen unterstützt. Die Wiederwahl für Ursula von der Leyen trotzdem auch eine Bestätigung ihrer bisherigen Arbeit. Als nächstes muss sie die EU-Kommission zusammenstellen und inhaltliche Akzente setzen, unter anderem in der Verkehrspolitik. Das Verbrenner-Aus ist wohl vom Tisch und E-Fuels sollen eine Option für die Zukunft sein.
And we have to create predictability for investors and manufacturers and of course customers.
Ansonsten heißt es Umschichten für die neue und alte Kommissionschefin. Ein neuer EU-Kommissar für den Mittelmeerraum soll sich um Flucht und Migration kümmern. Und der Ukraine soll weiter und verstärkt gegen Putin geholfen werden. Nicht gut weg kam Viktor Orban. Seine sogenannte Friedensmission nannte Ursula von der Leyen eine Versöhnungsmission mit Putin, die nicht hinnehmbar sei. Wäre sie nicht gewählt worden, hätten die Grünen Zugriff auf einen normalen Kommissionsposten gehabt. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Doch jetzt kann Ursula von der Leyen noch einmal für 5 Jahre weitermachen an der Spitze der EU-Kommission.
Nicht mehr mit dabei waren in Straßburg heute bekanntlich Abgeordnete aus Großbritannien. Das Land hat die EU schließlich verlassen. Bei anderen europäischen Runden ist es aber noch dabei, beim Europarat etwa oder bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Diese zwischenstaatliche Organisation mit 47 Mitgliedern wurde vor 2 Jahren nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegründet. Heute haben in der Nähe von Oxford die meisten Staats- und Regierungschefs dieser Länder zusammengesessen. Christoph Prössel.
Keir Starmer eröffnete das Treffen der Staats- und Regierungschefs aus rund 45 europäischen Ländern mit einem völlig neuen Ton in der britischen Politik.
It is a pleasure today on behalf of my country.
Es ist mir eine Freude, stellvertretend für Großbritannien Ihnen allen eine Hand entgegenzustrecken. Mit mir als Premierminister wird Europa ein Freund und Partner sein, mit Ihnen zusammenarbeiten.
Not part of the European Union, but very much part of Europe.
Nicht als Teil der Europäischen Union, aber als Teil Europas. Was ein wenig gewöhnlich klingen mag, ist der neue Sound in den Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union. Ganz bewusst hat der britische Premier keine Forderungen gestellt, nicht laut formuliert, dass die Handelsbeziehungen neu definiert werden müssten, sondern es war ein versöhnlicher, partnerschaftlicher Ton, den Keir Starmer anschlug. Er will Stabilität und Verlässlichkeit demonstrieren nach Jahren der Unruhe und des Durcheinanders rund um Brexit, nach Jahren der Zankerei mit Brüssel und nach zahlreichen britischen Premierministern. Neustart nennt Starmer das. Und es ist nicht ohne Ironie, dass Keir Starmer bei der Eröffnung des Treffens Bezug nimmt auf Winston Churchill, der hier in Blenheim Palace geboren wurde. Denn Churchill war konservativer Politiker. Er ist sozusagen die zentrale Figur für viele in der konservativen Partei. Der Labour-Politiker Starmer bezieht sich auf ihn, ein kleiner Seitenhieb auf die Vorgängerregierung, die Partei, die beispielsweise aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aussteigen wollte. Eine Institution, die unter anderem auf Churchill zurückgeht.
And we stand for the values.
Wir stehen für seine Werte, Freiheit und Demokratie und Entschlossenheit bei der Verteidigung dieser Werte.
But also defiance and resolve in their defense.
Womit wir beim Thema des Gipfels wären, die Bedrohung durch Russland. Auf der Agenda, wie die Ukraine unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj war angereist, um an den Gesprächen teilzunehmen. Und Starmer sagte ihm, wir stehen der Ukraine so lange bei, wie es nötig sein wird.
Have no doubt. We will stand with you for as long as it takes.
Auch für Bundeskanzler Olaf Scholz steht die Sicherheit in Europa im Mittelpunkt bei diesem Treffen.
Alle Länder nehmen hier teil, außer Belarus und Russland. Und das ist das klare Zeichen, dass wir zusammenstehen als Demokratien, als Rechtsstaaten, als diejenigen, die sich für die Prinzipien von Sicherheit und Zusammenarbeit einsetzen. Die bedeuten, dass Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden dürfen.
Es ist die Selbstvergewisserung der Europäer, sich zu engagieren, finanziell, politisch. Denn über dem Treffen schwebte ein Eindruck dessen, was kommen könnte, wenn Donald Trump die Wahlen in den USA gewinnen wird. Weniger Engagement im Rahmen der NATO, möglicherweise sogar ein Ende der US-Zahlungen. Großbritannien drängt auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Doch so richtig wasserdicht gegen die Pläne von Trump werden die Europäer die Ukraine-Politik von NATO und EU nicht machen können. Beschlüsse gab es keine in Blenheim Palace. Dafür viele bilaterale Treffen, politisches Speed-Dating, Austausch. Keir Starmer will ein Sicherheitsabkommen mit Deutschland und der EU aushandeln, die Kooperation bei Rüstungsprojekten und auch EU-Militäroperationen ermöglichen. Auch über Migration wurde gesprochen, was viele Regierungen umtreibt. Keir Starmer erwähnte eine neue Behörde zur Sicherung der Grenzen und zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Und auch hier gilt, aus seiner Sicht wird es nur gehen mit der EU, nicht gegen sie.
Der Parteitag der US-Republikaner in Milwaukee steuert auf seinen Höhepunkt zu. Die Rede des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Dass diese umjubelt sein wird, davon durfte man seit Monaten ausgehen. Aber nun könnte die Grenze vom Politischen zum Spirituellen überschritten werden. Denn nachdem Trump die Schüsse auf ihn nahezu unverletzt überlebt hat, glauben offenbar nicht wenige Delegierte, dass das ein Wunder war. Von ihnen wird Trump nun nicht nur als Held gefeiert, sondern eher als Erlöser. Und bei seiner Antrittsrede heute Nacht könnte dieser quasi religiöse Kult einen neuen Höhepunkt erreichen. Claudia Sarre berichtet.
How much are these? Ein Verkaufsstand mit Basecaps, Tassen, Taschen und anderen Donald-Trump-Devotionalien. Einer der Verkaufsschlager beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee ist ein T-Shirt mit dem Heldenfoto von Trump, das um die Welt ging. Darauf reckt er, nur einen Moment nachdem auf ihn geschossen wurde, mit blutendem Gesicht die Faust in den Himmel. Fight, fight, fight steht darunter. Kämpft, kämpft, kämpft.
When you look back at Donald Trump in history now, that photo is going to come first.
Wenn man auf Donald Trump in der Geschichte zurückblickt, wird man dieses Foto zuerst finden, sagt einer seiner Jünger, Connor aus New Jersey, ein junger Mann mit Vollbart und Cowboyhut.
God's with us everywhere, everything flows through God. Somebody was clearly looking out for him.
Gott sei überall, sagt er, jemand habe ihn ganz klar beschützt. Auch Kirsten, eine ältere Frau aus Wisconsin, ist der Meinung, dass Ex-Präsident Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania einen Schutzengel hatte.
He has the full armor of God on him. And he is protected and he cannot be harmed.
Er hatte die volle Rüstung von Gott an. Er ist beschützt und kann nicht verletzt werden. Das neue Narrativ der Republikaner, dass Trump unbesiegbar ist und durch nichts und niemanden verwundet werden kann, scheint besonders bei seiner rechtsreligiösen Anhängerschaft auf fruchtbaren Boden zu fallen. Die Verehrung von Donald Trump bekommt in diesen Tagen eine ganz neue Qualität.
2 days ago, evil came for the man we admire and love so much. I thank God that his hand was on President Trump.
Vor 2 Tagen kam das Böse über den Mann, den wir so sehr bewundern und lieben. Ich danke Gott, dass er seine Hand über Präsident Trump gehalten hat, sagte auch die ultrarechte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene am ersten Tag in ihrer Parteitagsrede und befeuerte damit die Verklärung Trumps zu einer gottgleichen Gestalt. Schon vor dem Attentat wurde Trump von manchen Evangelikalen als eine Art Heilsbringer verehrt, der gegen die ungläubigen Demokraten vorgeht und zum Beispiel ungeborene Babys vor Abtreibung beschützt. Dass Trump das Abtreibungsrecht zuletzt sogar abgeschwächt hat, um Wähler dazu zu gewinnen und auch selbst nie in die Kirche geht, lassen seine frommen Anhänger dabei gerne außer Acht. Für Patty, die extra aus Tennessee zum Parteitag nach Milwaukee gereist ist, ist Trump nicht mehr nur ein Idol, sondern so etwas wie ein Erlöser, der von Gott geschickt wurde.
I think God's speaking through him. You look at biblical times and he used men in that time all the time. And I think he is using Trump to reach the people.
Ich glaube, dass Gott durch ihn spricht. In der Bibel hat Gott auch Menschen die ganze Zeit auserwählt. Ich glaube, er hat Trump auserwählt, um die Leute zu erreichen.
Claudia Sarre hat aus Milwaukee berichtet. Das Auswärtige Amt hat seine schon bestehende Warnung nochmal in ungewohnt deutlichem Ton bekräftigt. Deutsche sollen nicht in den Libanon reisen. Wer dort ist, soll das Land unbedingt verlassen. Befürchtet wird eine weitere Eskalation der anhaltenden Gefechte zwischen Iran gesteuerter Hisbollah-Miliz und Israel. Eine schnelle Evakuierungsaktion für Ausländer wäre dann kaum möglich. Markus Sambala aus dem ARD-Hauptstadtstudio sagt uns etwas genauer, warum das Auswärtige Amt so besorgt ist.
Wenn es da jetzt zu einem größeren Krieg kommt, dann würden wohl größere Teile des Libanon zum Kriegsgebiet, womöglich sogar die Hauptstadt Beirut. Und da wären dann auch Zehntausende Ausländer betroffen, auch viele Deutsche. Gerade jetzt sind noch mal recht viele aus Deutschland dorthin gereist. Die haben da Familienconnections zum Beispiel. Und deshalb ist das Auswärtige Amt sehr besorgt, weil man die nicht mal so eben rausholen kann im Kriegsfall.
Ja, und diese Sorge hat Gründe. Nochmal Markus Sambale.
Im Fall eines Krieges, da säßen die Menschen da in einer Art Falle. Am schlimmsten natürlich für die Einheimischen, aber auch die Ausländer, die vielleicht schnell den Libanon verlassen wollen. Für die wäre das sehr, sehr schwierig. Denn als erstes würde wohl der Flughafen in Beirut geschlossen. Und anders als früher wäre es auch kaum möglich, auf dem Seeweg oder Landweg den Libanon zu verlassen. Denn der Hafen in Beirut, der ist kaum noch nutzbar. Da gab es ja vor einigen Jahren eine große Explosion. Und im Nachbarland Syrien herrscht Bürgerkrieg. Die Bundeswehr hat zwar Pläne für so einen Kriegsfall, ist auch vorbereitet auf eine Evakuierungsaktion, doch trotzdem wäre ein Bundeswehreinsatz schwierig. Die Bundesregierung warnt, dass Evakuierungen mehrere Wochen dauern könnten und die Betroffenen im Libanon, die müssten so lange da in einem Kriegsgebiet ausharren.
Also, was sollten Menschen bedenken, die in der Region sind oder dorthin reisen wollen?
Die Bundesregierung kann natürlich niemandem verbieten, irgendwo hinzureisen, aber sie kann und muss warnen und das tut sie schon seit Monaten. Nur der Effekt scheint sich abzunutzen und deshalb eben jetzt nochmal diese Erinnerung, so laut und dringend wie selten, auch auf den Social-Kanälen des Auswärtigen Amtes. Da steht ganz klar, reist nicht in den Libanon und wenn ihr da seid, dann reist aus dem Land aus. Und dazu muss man natürlich sagen, wenn es zu einem neuen Krieg kommt zwischen Israel und der Hisbollah, dann wird auch die Lage in Israel in kürzester Zeit wieder extrem kritisch. Auch da wird man dann nicht mehr mal so eben ausreisen können, wenn der Flughafen vielleicht dicht ist und ganz viele gleichzeitig raus wollen.
Informationen von Markus Sambale zur nochmals bekräftigten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für den Libanon gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Und da schauen wir gleich noch auf den Saargau. Dort gibt es nämlich Widerstand gegen eine Wasserstoffpipeline. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen in Kürze für Sie mit Stefan Eising.
Die Europäische Zentralbank lässt den Leitzins vorerst unverändert. Der zentrale Zins, zu dem sich Banken Geld bei der EZB leihen können, bleibt bei 4,25%. Die EZB teilte mit, man gehe von einer erhöhten Inflation bis weit ins nächste Jahr aus. Die Notenbank hatte den Leitzins seit Juli 2022 mehrfach erhöht. In diesem Juni war er erstmals seit 2019 wieder gesenkt worden. Israels Parlament hat sich erneut gegen die Gründung eines palästinensischen Staates ausgesprochen. Die Parteien der rechtsreligiösen Koalition unter Führung von Ministerpräsident Netanyahu sowie die Oppositionspartei von Ex-Verteidigungsminister Gantz stimmten dagegen. In dem entsprechenden Beschluss heißt es, die Gründung eines palästinensischen Staates in der Region sei eine existenzielle Gefahr für den Staat Israel und seine Bürger. Die saarländische Handelskette Globus hat einen Medienbericht über die mögliche Schließung einzelner Standorte in Deutschland als reine Mutmaßung bezeichnet. In einer Stellungnahme des Unternehmens heißt es, man könne die Angaben nicht bestätigen. Derzeit befinde sich der Konzern in einer Phase der Konsolidierung. Dabei konzentriere man sich auf die Weiterentwicklung der Standorte und Kernkompetenzen. Jeder Standort werde auf Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Die Lebensmittelzeitung hatte zuvor berichtet, Globus wolle nach der Übernahme von insgesamt 16 Realmärkten aus wirtschaftlichen Gründen die Reißleine ziehen. Das Unternehmen plane, etliche Standorte wieder zu verkaufen und suche Interessenten dafür. Die seit dem Pfingsthochwasser gesperrte Landesstraße 108 bei St. Ingbert, die sogenannte Staffel, soll ab August saniert werden. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilte, werden die Arbeiten rund 3 Monate dauern. Eine Spezialfirma solle sich im Rahmen einer Dringlichkeitsvergabe der Sache annehmen. Die Straße verbindet den Flughafen mit der A6. Sie war durch einen Erdrutsch stark beschädigt worden. Bei den Arbeiten geht es konkret um den Abschnitt zwischen St. Ingbert und Heckendalheim.
Über 140 Millionen Euro Förderung von Bund und Land gibt es für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft im Saarland. Darüber hatten wir am Montag berichtet. Etwa 40 Millionen davon erhält der Netzbetreiber Kreos, um eine Wasserstoffleitung vom Grenzort Leidingen nach Dillingen zu bauen. Darüber soll dann der grüne Wasserstoff zur saarländischen Stahlindustrie kommen. Energieerzeuger Gazelle Energie hat heute angekündigt, in Karling ab dem Jahr 2030 jährlich rund 50.000 Tonnen dieses begehrten grünen Wasserstoffs herzustellen. Die Leitung nach Dillingen soll am Wallerfanger Ortsteil Oberlimberg vorbeigehen. Und wie so oft, des einen freut, des anderen leid, es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen die geplante Trassenführung ist. Peter Sauer.
In und um den 120-Einwohner-Ort Oberlimberg finden zurzeit mehrere Testbohrungen im Auftrag von Netzbetreiber Kreos statt. Da hier ein Teil der geplanten neuen Wasserstoffleitung nach Dillingen vorbeigehen soll, muss die Bodenbeschaffenheit überprüft werden, erläutert Geotechniker Marcel Hensken.
Es geht unter anderem auch darum, festzustellen, ob Hindernisse im Weg sind, also aufsteigender Fels oder irgendwas in der Richtung, was die Bauarbeiten verzögern könnte. So, und in diesem Fall jetzt hier werden halt Asphaltproben genommen, um diese später zu untersuchen, ob nicht irgendwelche gefährlichen Bestandteile drin sind.
Im angrenzenden Wald sind Bäume, die für die Wasserstoffleitung wohl weichen müssten, bereits pink markiert. Die Bürgerinitiative Oberlimberg ist nicht grundsätzlich gegen die Wasserstoffleitung. Im Gegenteil. Allerdings haben die Anwohner bei der aktuellen Trassenplanung mehrere Sicherheitsbedenken. Gerade weil es in diesem Bereich laut BI immer wieder zu Hangrutschen kommt, erklärt Cordula Ruwe von der Bürgerinitiative.
Und wenn man sich das mal anguckt, ja, dann ist es ganz klar, dass das nicht eine Frage ist, ob diese Wasserstoffleitung jemals Schaden nimmt, sondern wann. Und dann ist es ja so, wenn das zu Hangrutschen kommt, da schützt auch eine Abdeckung von 1,50 Meter nicht, diese Erddeckung.
Auch in Sachen Umweltschutz hat die Bürgerinitiative Bedenken.
Und das Zweite ist halt wirklich eines der letzten zusammenhängenden Waldgebiete, die wir hier an der Unteren Saar noch haben. Und massiv geschützte Flächen, die auch von Gesetzes wegen her dann zu schützen sind, besonders zu schützen sind, wenn Alternativen vorhanden sind, die ja gegeben sind.
Sagt Marita Franz. Mehrere solcher Alternativen wurden im Rahmen des Raumordnungsverfahrens vorgestellt. Die geplante Pipeline entlang von Oberlimberg wurde aber bereits vom Innenministerium genehmigt. Die BI präferiert jedoch andere Varianten, erläutert Martin Strick.
Das wäre zum Beispiel die Variante E, die im Raumordnungsverfahren bereits vorhanden ist, die kaum Wald beschädigt, also nur ungefähr 20% dessen, was hier beschädigt würde, und die darüber hinaus über Freiland geht, was hinterher verfüllt wird und genutzt werden kann wie vorher. Also Ackerwiese kann so bleiben, wie es ist.
Netzbetreiber Kreos wird wieder Aufforstungsmaßnahmen durchführen und kann die Bedenken grundsätzlich verstehen, weist jedoch darauf hin, dass man im Saarland seit fast 100 Jahren Gasleitungen betreibe. Auch beim Transport von Wasserstoff werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, erklärt Kreos-Geschäftsführer Jens Apelt.
Wir warten einen großen Abstand zu den bebauten Gebieten haben, was die Leitungsstraße angeht. Weil der größte Feind einer Leitung ist immer Tiefbau oder der Bagger. Und deswegen gehen wir ziemlich weit weg und verlegen die Wasserstoffleitung in unbebauten Gebieten.
Die Bürgerinitiative Oberlimberg kündigt im Zweifelsfall an zu klagen. Kreos betont, man wolle die gesamte Planung transparent gestalten. Im September will das Unternehmen deshalb besorgte Bürger zu einer Informationsveranstaltung einladen.
Peter Sauer hat berichtet. Nächste Woche findet in München die Welt-AIDS-Konferenz statt. Zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder in Deutschland. Und wenn man mal 30 Jahre zurückdenkt, dann hat sich beim Thema HIV und AIDS zunächst Unglaubliches getan. Damals war in der Politik die Phase, in der aus der CSU Rufe nach der Internierung AIDS-Kranker kamen, zwar schon abgelöst worden durch Tina, was kosten die Kondome, aber in der Medizin stand der Kampf gegen den AIDS-Tod noch immer ziemlich am Anfang. Heute ist auch mit einer HIV-Infektion oft ein gutes Leben möglich. Und in Berlin hat man an der Charité bereits den zweiten Fall verkündet, in dem ein Mann von HIV geheilt wurde. Ursula Stamm erklärt, wie diese beiden Heilungen gelungen sind.
Timothy Brown, der erste Berliner Patient, der von HIV geheilt wurde, hatte zunächst doppeltes Unglück. Eine HIV-Infektion und Leukämie, also Blutkrebs. Die wurde 2006 mit einer Stammzelltransplantation behandelt. Heißt, Timothy Brown bekam ein komplett neues Immunsystem von einem Spender. Diese fremden Immunzellen hatten eine ganz besondere Eigenschaft, erklärt Onkologe Professor Olaf Penak von der Berliner Charité.
Damals hatten wir eine ausführliche Spendersuche gemacht und tatsächlich einen Stammzellspender identifiziert, der sogenannte CCR5-homozygote Mutation hatte. Das heißt, es kommt in 1% der Bevölkerung etwa vor und die Immunzellen dieses Spenders sind eben immun gegen HIV.
Diese sehr seltene Immunität gegen HIV wurde durch die Stammzelltransplantation auf Timothy Brown übertragen. 2008 wurde er für geheilt erklärt. 11 Jahre später hat sich diese Sensation wiederholt. Bei einem 60-jährigen HIV-Patienten, der wegen Blutkrebs ebenfalls mit fremden Stammzellen behandelt wurde. Der große Unterschied: Sein Spender war nicht immun gegen HIV. Noch einmal Professor Penak von der Charité.
Wir haben aber dann zumindest einen Spender identifiziert, der heterozygot war, der also nicht resistent ist gegen HIV, aber möglicherweise es den HIV-Viren etwas schwerer fällt, in die Zellen zu kommen oder langsamer.
Denn einen Spender zu finden, dessen Stammzellen passen und der resistent, also immun gegen HIV ist, ist extrem schwierig. Daher bekam der zweite Berliner Patient diese nicht ganz so ideale Variante. Womit das Ärzteteam nicht gerechnet hat, auch nach Absetzen der Medikamente kam es bei ihm zu keinem Rückfall der HIV-Erkrankung. Professor Christian Gäbler, HIV-Forscher an der Charité.
Wenn wir nun unseren zweiten Berliner Patienten angucken und den Nachbeobachtungszeitraum, der jetzt bei knapp 6 Jahren liegt, dann eben auch zeitlich einordnen in die anderen Fälle, ist es eben doch wirklich sehr, sehr besonders, dass wir eben eine therapiefreie HIV-Remission haben, obwohl wir eben in diesem Fall nicht mit einem resistenten Immunsystem transplantiert haben.
Dass der zweite Berliner Patient als geheilt gilt, muss also noch andere Gründe haben. Eine Vermutung der Forschenden, das durch die Stammzelltransplantation übertragene neue Immunsystem ist so stark, dass es auch die versteckten HIV-Viren im Körper aufspürt und vernichtet. So mächtig wie eine solche Stammzelltransplantation in Hinblick auf HIV sein kann, sie kommt nur für Betroffene in Frage, die gleichzeitig an Blutkrebs erkrankt sind. Und die Behandlung ist nicht ungefährlich. Deshalb wollen die Forschenden jetzt Therapien entwickeln, die für alle HIV-Patienten geeignet sind. Noch einmal Professor Gäbler.
In dem Bereich könnten wir uns in einer therapeutischen Impfung bewegen. Das heißt, kann man mit therapeutischen Impfstoffen möglicherweise in irgendeiner Form diesen Vorgang, den wir jetzt im Rahmen der Spenderimmunität gesehen haben, rekapitulieren und das eigene Immunsystem auf den Weg bahnen, um eben diese virusinfizierten Zellen zu erkennen und dann in chronisch Infizierten und in der größeren Breite auch verfügbar zu machen.
Für die weltweit etwa 39 Millionen Menschen, die an HIV erkrankt sind und zum Teil noch nicht einmal Zugang zu Medikamenten haben, wäre das ein Segen.
Ursula Stamm. Wie kann diese Leistung möglich sein? Diese Frage umgibt dieser Tage mal wieder die Tour de France. Vor der heutigen Etappe lag der Slowene Tadej Pogacar mit gut 3 Minuten Vorsprung vorne. Seinen größten Kontrahenten, Vorjahressieger Jonas Vingegaard, hatte er bei den beiden Bergetappen in den Pyrenäen weiter distanziert und er pulverisierte nebenbei einen Rekord des überführten Dopers Marco Pantani. Und damit stellen sich Fragen neu, die der Radsport seit Jahren kennt. Sebastian Krause.
Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, wenige Kilometer unter dem Gipfel in den Pyrenäen. Plötzlich geht Pogacar aus dem Sattel und zieht davon.
Pogacar kontert wieder, reichlich 5 Kilometer vor dem Ziel und Vingegaard kann nicht folgen.
Pogacar kommt als Sieger oben an, überglücklich, ein unglaublicher Tag.
I'm super happy with my shape also today, incredible day.
Staunen auch bei den Deutschen Nikias Arndt und Pascal Ackermann.
Ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Wenn er losgefahren ist, ich hätte 5 Minuten mitfahren können, aber dann wäre ich all out tot gewesen.
Hinauf nach Plateau de Baye in den Pyrenäen fuhr Pogacar fast 4 Minuten schneller als früher Marco Pantani, der damals gedopt war. Auch Vingegaard war viel schneller. Wie kann das sein? Rick Zabel, der dieses Jahr seine Karriere beendet hat, sagt, dass die Rennen insgesamt viel schneller geworden sind.
Die Räder werden schneller, es wird so viel auf Performance geschaut, Aerodynamik. Man sieht Fahrer mit hohen Felgen, mit schnellen Reifen, mit Aeroanzügen, alles wird schneller.
Weitere mögliche Gründe, die bessere Ernährung, Leistungsdiagnostik, Trainingsmethoden wurden weiterentwickelt, das Material, die Reifen rollen besser. Trotzdem wundern sich viele über die Leistungen von Pogacar und Vingegaard, auch Alban Laurencini, Radsporttrainer französischer Profiteams.
Die scheinen gar nicht erschöpft zu sein. Sie fahren über die Ziellinie, lachen, rufen ihre Freundin an und man hat den Eindruck, dass sie gar nicht Rad gefahren sind.
Laurencini hat sich spezialisiert auf das Material im Radsport. Auch wenn das viel besser geworden ist, erklärt das die Rekordzeiten trotzdem nicht, sagt er.
Der Einfluss der Reifen und Aerodynamik ist vernachlässigbar. Die Auswirkungen sind wirklich nur gering. Dazu kommt noch, dass Pogacar im Vergleich zu Pantani damals einen Helm trägt, der auch noch ein bisschen bremst. Nein, es liegt vor allem an den Leistungen der Fahrer selbst und ich verstehe überhaupt nicht, wie die möglich sind.
Dass Pogacar und Vingegaard wie Pantani damals gedopt sind, dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis. Und beide betonen stets, dass sie sauber sind. Grundsätzlich findet aber auch Rick Zabel Skepsis völlig legitim.
Weil im Radsport gab es jetzt nicht viele Wunder. Oder wenn man gedacht hat, es war ein Wunder, hat sich halt im Nachhinein rausgestellt, okay, da ist doch irgendwas anders gelaufen oder ging nicht mit rechten Dingen zu. Und von daher finde ich so diesen kritischen Blick, den muss man sich halt gefallen lassen und damit auch professionell umgehen.
Ja. Dann schauen wir mal auf die heutige Etappe bei der Tour von Gap nach Barcelonnette. Das war eine sogenannte Überführungsetappe, aber landschaftlich besonders reizvoll mit viel Auf und Ab. Moritz Casalet sagt uns, wer am Ende vorne war.
Es war einer der schönsten Momente dieser Tour, als der Belgier Victor Campenaerts im Ziel von Barcelonnette auf dem heißen Asphalt saß. Telefonierte er sofort mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Baby, und zwar per Videocall. Es war der erste Tour-Etappensieg für Campenaerts. Er gewann den Sprint einer dreiköpfigen Ausreißergruppe. Das Trio hatte sich knapp 40 Kilometer vor dem Ziel, kurz nach dem letzten der 5 mittelschweren Berge, abgesetzt. Aus einer Gruppe, zu der auch Georg Zimmermann gehörte, der Augsburger konnte die entscheidende Attacke aber nicht kontern. Er kam 37 Sekunden nach dem Tagessieger ins Ziel. Das Hauptfeld um den gesamtführenden Tadej Pogacar hatte in Barcelonnette sogar rund 13 Minuten Rückstand. Die Topfahrer konnten sich schonen für die nun folgenden 2 schweren Alpenetappen.
fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend ist es noch sonnig, in der Nacht wird es locker bewölkt und trocken. Die Luft kühlt sich dann ab auf 18 bis 13 Grad. Morgen am Freitag erneut viel Sonne bei ein paar lockeren oder dünnen Wolken und 28 bis 32 Grad heiß. Am Samstag weiterhin viel Sonnenschein, erst am Abend bei zunehmender Schwüle steigende Schauer- und Gewitterneigung maximal 29 bis 33 Grad. Am Sonntag dann viele Wolken und etwas Sonne, dazu teils kräftige und gewittrige Regenfälle, gegen Nachmittag eventuell wieder freundlicher, 22 bis 25 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.